Matthias, warst du dieses Jahr im Skiurlaub?
Nee, hat diesen Winter nicht geklappt, auch jetzt über Ostern nicht. Also mein Sohn wäre, glaube ich, total gern gefahren, meine Frau auch. Ich brauche das im Grunde nicht so. Ich habe das überhaupt erst ganz spät gelernt.
Ja, ich auch, leider. Also ja, ich fahre jetzt auch nicht oft. Aber gerade fahren ja wirklich viele nochmal in die Berge, in den Schnee, weil ja jetzt fast überall die Osterferien losgehen oder schon laufen in Deutschland.
Ja, stimmt. Also letztes Jahr war ich auch Ostern noch im Schnee in Österreich. Aber da war es um die Zeit auch echt schon ziemlich warm. Nachmittags war der Schnee im Grunde nur noch Matsche. Das war auch nicht so schön.
Ja, und das ist unser Thema heute. Wo gibt's in Zukunft noch genug Schnee zum Skifahren und Snowboarden? Weil die Erde wird ja immer wärmer und das ist schlecht für den Schnee.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir sind Ann-Kathrin Horn
und Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Und wir gucken jede Woche auf das, was in Sachen Klima und Artenvielfalt so passiert gerade.
Ja, und weil ich wirklich viele Leute kenne, die gern Skifahren oder Snowboard, habe ich passend zu den Osterferien und den ganzen Skiberg-Panorama-Bildern, die ich gerade so bei Insta sehe, mir angeschaut, was die Wissenschaft dazu sagt, wie lange wir in Europa noch Skifahren können.
Also in den Alpen wahrscheinlich oder in Skandinavien.
Ja, also zu Europa zählen genau genommen auch noch Skigebiete in Island oder auch in Osteuropa, ja, in der Türkei sogar. Und ich habe eine Studie für Europa gefunden, für ganz Europa, und die kommt zu dem Schluss, wenn sich die Erde noch ein bisschen weiter erwärmt, also wenn wir 1,5 Grad überschreiten, und davon sind wir ja gar nicht mehr so weit weg, dann ist jedes dritte Skigebiet in Europa gefährdet. Und falls es 2 Grad Erderwärmung werden, dann könnte jedes zweite Skigebiet wegfallen. Also man kann jetzt nicht sagen, in so und so vielen Jahren fällt das und das Skigebiet weg, aber der Wissenschaftler, der an der Studie beteiligt war, Samuel Morin, der hat der ARD gesagt, für Skifans wird es auf jeden Fall schwieriger.
Alle Skigebiete werden in den kommenden Jahrzehnten von unregelmäßigem Schneefall betroffen sein, wesentlich ungünstiger als heute.
Man kann aber schon sehen, dass die Alpen besser wegkommen als Skigebiete in Spanien oder der Türkei, und die meisten Leute fahren ja in die Alpen. Aber auch in den Alpen wird es schwieriger. Da sagt eine andere Studie, in 80 Jahren gibt es da möglicherweise 80 Skitage weniger pro Winter. Also statt über 200 Tage Schnee gibt es dann nur noch 130 Tage mit Schnee.
Okay, also es klingt krass, aber so richtig überraschend ist es ja jetzt auch nicht. Aber sag mal, es gibt doch bestimmt trotzdem noch Skigebiete, die dann immer noch schneesicher sind. Ich muss doch wahrscheinlich nur ein bisschen höher gehen, oder? Dann gibt's ja auch noch Schnee, oder?
Ja, stimmt. Also wenn du in den Alpen so auf über 2500 oder am besten auf 3000 Meter gehst, okay, da kannst du vermutlich auch in 100 Jahren noch hin.
Okay, aber 3000 Meter ist schon echt hoch, ja. Das ist höher als die Zugspitze. Das ist der höchste Berg in Deutschland. Gibt's dann da wirklich noch so viele Skigebiete in der Höhe?
Also es gibt schon ein paar, so in Österreich, der Schweiz und Frankreich, wo die Pisten richtig hoch sind, so auf über 2500 Metern, zum Teil auch bei 3000 Metern, zum Beispiel Sölden, Saas-Fee, Zermatt, Ischgl liegt auch ziemlich hoch. Und so weit oben wird es den Forschenden zufolge auch in Zukunft im Winter noch genug Schnee zum Skifahren und Snowboarden geben. Aber so gerade in tieferen Lagen und in den Randgebieten der Alpen, da sieht es schlechter aus.
Aber wenn jetzt kein Schnee mehr vom Himmel kommt, also natürlicher Schnee, dann gibt's doch Schneekanonen, die Kunstschnee machen können. Helfen die nicht?
Ja, das wird auch jetzt schon in sehr, sehr vielen Skigebieten gemacht. Da nimmt man Stauseewasser, das kommt dann in so ein Ding, das aussieht wie so ein Riesenföhn, und da wird dann halt Schnee draus. Wird in der Schweiz tatsächlich in jedem zweiten Skigebiet schon jetzt gemacht und in Österreich in 2 von 3 Skigebieten. Und dank Kunstschnee kannst du gerade hier auch sogar in Nordrhein-Westfalen in Winterberg Skifahren. Jo. Auch bei 12 Grad plus sind ein paar Pisten offen. Der Nachteil ist aber, dass diese Schneekanonen richtig viel Energie verbrauchen, und das ist teuer, und unter anderem deswegen werden auch die Skipässe immer teurer, weil es sehr aufwendig ist, den ganzen Winter über Schnee auf der Piste zu haben.
Aber ich stelle mir vor, wenn du jetzt schon Winterberg erwähnst, dass das viele Skigebiete da trotzdem weiter durchziehen. Also auch wenn es immer wärmer wird und auch wenn man dann nur noch Schnee auf der Piste hat und drumherum ist alles grün. Also ich sag mal, die Leute, die davon leben, die haben ja gar keine andere Wahl. Die Hotels stehen ja auch schon da, und ich glaube, die echten Skifans kommen vermutlich auch noch, wenn so ein Skipass pro Tag 100 Euro kostet.
Ja, aber zu warm darf es auch nicht werden. Dann funktioniert nämlich auch das mit dem Kunstschnee nicht mehr. Theoretisch brauchst du, damit der Kunstschnee gemacht werden kann, -2 Grad, je nach Luftfeuchtigkeit auch. Du kannst auch Zusatzstoffe reinmischen, dann geht's ein bisschen leichter. In der Schweiz gibt's ein Projekt mit Kunstschnee, der funktioniert auch bei +10 Grad. Aber dafür wird 15 Mal so viel Energie gebraucht wie für normalen Kunstschnee.
Krass. Also es gibt schon einiges, um die Natur auszutricksen.
Ja, wird dann halt extrem teuer.
Nein, ist ja jetzt schon. Also Skifahren ist ja jetzt schon Luxus, oder?
Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, es wird in Zukunft weniger Skigebiete geben. Und die Skigebiete müssen mehr Geld dafür ausgeben, dass überhaupt durchgängig Schnee auf den Pisten liegt. Und die Skisaison wird auch kürzer werden. Also offiziell geht die von November bis Ostern. Aber wenn das Schneeherstellen so teuer ist, dann sagen vielleicht auch irgendwann mehr Skigebiete, dass sie dann nur noch so Januar bis März machen.
Ja, okay. Aber vielleicht ist Skifahren ja dann doch eher ein Hobby, bei dem man in Zeiten des Klimawandels sagen könnte, lassen wir jetzt einfach mal. Also da wurden für die Pisten ja Wälder abgeholzt, die Schneekanonen verbrauchen Wasser und Strom und dann die Anreise, das trägt ja alles auch zum Klimawandel bei.
Ja, wobei, also es wäre jetzt auch ein bisschen kurz gegriffen zu sagen, so jeder, der Ski fährt oder Snowboarden geht, ist eine Umweltsau, weil Fernreise in die USA oder nach Thailand oder Australien ist viel, viel schädlicher.
Okay, aber da vergleichst du jetzt immer einen kleinen Mist in Sachen Klimaschutz mit einem großen Mist. Man kann ja auch ganz anders Urlaub machen, oder?
Ja, ich wollte es halt mal sagen. Also ne, du kannst dich jetzt nicht drauf ausruhen, nicht in Skiurlaub zu fahren, wenn du im Sommer eine Fernreise machst. Das war mein Punkt.
Okay.
Und es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, wie Skiurlaub geht. Ohne große Klimaschäden.
Ja, dann sag mal, wie würde das aussehen?
Also du fährst in die Berge, wenn es da geschneit hat. Also wenn man dafür keine Schneekanonen braucht, musst du halt leider spontan sein. Ist ein bisschen schwer für die Urlaubsplanung.
Stimmt.
Und es wird auch mal einen Winter geben mit viel Schnee, dann gibt es mal wieder einen mit weniger. Der wichtigste Punkt ist, dass du mit der Bahn hinfährst in deinen Skiurlaub. Das Schädlichste am Wintersport ist nämlich tatsächlich, dass die meisten Leute mit dem Auto hinfahren.
Aber stelle ich mir auch schwierig vor mit dem ganzen Geraffel in der Bahn, oder?
Naja, ressourcenmäßig ist es eh besser, wenn du deine Skiausrüstung oder Snowboardausrüstung ausleihst vor Ort, statt das selbst zu Hause zu haben. Und es gibt auch schon Angebote, dass das Bahnfahren attraktiver wird. Wenn du zum Beispiel einen Skipass für die Zugspitze kaufst, kriegst du das Zugticket ab München kostenlos mit dazu.
Mhm.
Und in der Schweiz gibt es Skigebiete, da wird der Skipass billiger, wenn du mit der Bahn kommst.
Okay, also es Skifahren geht auch umweltverträglich, ist dann aber ein bisschen komplizierter, was die Planung und die Anreise angeht. Und es wird vermutlich immer teurer.
Okay, harter Cut. Was ist das, Matthias?
Alarm ist das. Was denkst du denn?
Okay, ja, bin wach.
Okay, sollst du auch. Also das war der Sinn der Sache, ja, jetzt von mir hier mit dem Alarm und aber auch von der Weltwetterorganisation WMO. Die hat nämlich diese Woche den Alarmknopf in Sachen Erderwärmung gedrückt. Die WMO-Chefin Celeste Saulo hat den aktuellen Jahresbericht für 2023 also vorgestellt.
The year 2023 set new records.
2023 war praktisch jeder einzelne Gradmesser des Klimawandels auf einem neuen Rekordniveau. Als Chefin der Weltorganisation für Meteorologie rufe ich die Alarmstufe Rot aus.
Ja, dramatisch formuliert, aber auch wenn sie das so sagt, fällt es mir schwer, irgendwie dazuzuhören oder irgendwie mich da beteiligt zu fühlen, weil es gibt ja ständig Temperaturrekorde in letzter Zeit.
Echt? Also mich lässt das nicht so kalt. Also wir machen ja nichts damit, ja, mit den ganzen Warnungen oder zumindest zu wenig und nicht schnell genug. Sonst gäbe es ja nicht ständig neue Rekorde. Stattdessen bauen wir Schneekanonen. So ein Quatsch.
Ja, tricksen wir uns selber aus, ne? Aber warum ist das jetzt so ein großer Alarm? Also warum sagen die so drastische Worte, weil denen sonst niemand zuhört von der Weltwetterorganisation? Oder ist es wirklich so schlimm?
Ja, es ist schon noch dramatischer als sonst, sagen die Forschenden. Die Durchschnittstemperatur letztes Jahr lag um 1,45 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Der Nordatlantik war 3 Grad wärmer als normal. Die Meeresspiegel sind stark gestiegen. Und in der Antarktis gab es im Winter so wenig Eis wie noch nie, seit wir das messen. Das kann man jetzt noch fortsetzen. Und wir haben den ganzen Bericht auch in den Shownotes verlinkt.
Aber gerade ist es doch auch so warm, weil es das Wetterphänomen El Niño gibt. Und das kommt ja zur normalen Erderwärmung nochmal mit dazu gerade. Aber das gibt's ja auch nur alle paar Jahre und das geht ja auch irgendwann wieder weg.
Ja, das stimmt. Aber die Forschenden sagen, das erklärt nicht alles. Und Andreas Becker vom Deutschen Wetterdienst, der hat im Interview mit der ARD auch den Alarmknopf gedrückt.
Was eine Besorgnis auslöst, ist, dass die Rekorde nicht nur ein wenig gerissen werden, sondern teilweise mit großem Abstand zu den Vorgängerrekorden. Am Ende ist es ganz, ganz wichtig, dass wir um jedes Zehntel Grad vermiedener Erwärmung kämpfen. Denn Anpassung ist auch viel, viel teurer, als dass wir jetzt ambitioniert in den Klimaschutz investieren.
Und die Anpassung, die er meinte, die hat eben auch Grenzen. Also wir können uns gar nicht mehr vor allen Folgen des Klimawandels schützen. Becker nennt da als Beispiele die Überschwemmung in Libyen letztes Jahr, weißt du bestimmt noch. Ja? Da sind mehr als 10.000 Menschen gestorben, weil es extrem geregnet hat und 2 Dämme gebrochen sind. Und gerade im Mittelmeer ist die Lage extrem. Da war es das 12. Jahr in Folge, war das Meer extrem warm. Und das führt halt jedes Mal zu mehr Starkregen, zu mehr Wirbelstürmen. Und die Hitze führt auch zu mehr Dürren und zu mehr Waldbränden. Da können wir uns gar nicht so schnell anpassen wie nötig. Und deshalb frage ich mich halt schon, wie oft müssen wir als Menschheit eigentlich eine Ohrfeige kriegen, bevor wir richtig reagieren?
Ja, mir hilft eine Ohrfeige oder so ein Alarm oder so nicht so richtig, weil ich ja als Einzelperson auch nicht alles machen kann. Ne? Also das müssen ja alle Länder zusammen machen, dass die sehen, Klimaschutz nützt der Menschheit. Bringt ja nichts, wenn ich das so denen sage.
Ja, dann müssen die halt alle zuhören, alle eine Ohrfeige. Ja, das stimmt. Im Moment denken ja auch viele, ich muss verzichten oder das ist zu teuer, das kriegen wir nie hin. Andreas Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der ist da auch bei dir. Der hat im ZDF gesagt, dass wir den ganzen Klimaschutz endlich neu denken müssen.
Fakt ist einfach, dass Klimawandel falsch diskutiert wird. Denn es geht nicht darum, der Wirtschaft zu schaden. Es geht nicht um Verzicht, sondern es geht darum, einen Strukturwandel einzuleiten. Wir müssen tatsächlich die Wirtschaft umdrehen von fossilen Brennstoffen auf Erneuerbare. Aber wir müssen das alle zusammen wollen. Wir müssen auf Null Emissionen, das heißt kein Öl, kein Gas und keine Kohle mehr. Und wann immer ich das Industrievertretern sage, dann merken die nach 30 Sekunden betreuten Denken, dass Null viel besser ist als weniger. Denn Null bedeutet, wir müssen die Sachen anders machen. Wir müssen andere Energie verwenden. Und das ist dann Innovationstreiber.
Betreutes Denken finde ich einen schönen Ausdruck. Ja. Dann gucken wir doch mal, wie weit wir da in Deutschland sind mit der Null und der anderen Energie. Es gab ja gerade neue Zahlen zu unserem Treibhausgasausstoß und die klangen eigentlich ganz gut. Da hat die Bundesregierung gesagt, letztes Jahr gab es über 10% weniger Emissionen und so einen starken Rückgang gab es noch nie, sagen die.
Ja. Aber das täuscht so ein bisschen. Also ein wichtiger Grund für diesen Rückgang ist nämlich, dass die Wirtschaft bei uns so schwächelt. Und klar, weil weniger produziert wurde, wurde weniger Energie verbraucht. Und die Energieerzeugung ist halt immer noch der Bereich in Deutschland, wo am meisten CO2 frei wird.
Energieerzeugung heißt Kraftwerke, die Energie dann uns und an die Fabriken weitergeben.
Mhm, genau. Und die gute Nachricht ist tatsächlich, dass letztes Jahr viel weniger Strom aus Kohle, Öl und Gas kam und viel mehr aus erneuerbaren Quellen. Aber dass die Emissionen insgesamt bei der Energieerzeugung so stark runtergegangen sind, das hat eben auch mit der schwachen Konjunktur zu tun. Und beim Verkehr und auch bei den Gebäuden haben wir den CO2-Ausstoß kaum gesenkt.
Aber die Bundesregierung sagt ja trotzdem, wir hier in Deutschland schaffen unsere Klimaziele bis 2030. Und auch dann, wenn die Wirtschaft wieder besser läuft und wieder mehr Energie verbraucht. Weil die Regierung davon ausgeht, dass in den nächsten Jahren immer mehr Energie aus erneuerbaren Quellen stammt.
Ja, hoffen wir, dass sie recht hat. Fassen wir mal zusammen. Also Klimaschutz, okay, sind wir uns einig, geht nur Schritt für Schritt. Aber es könnte helfen, wenn wir grundsätzlich anders drüber nachdenken. Und wenn ich sehe, wie in Deutschland immer noch um jede Klimaschutzmaßnahme gerungen wird, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir doch immer mal wieder so einen Alarm kriegen, dass man sieht, es muss einfach schnell gehen.
Matthias, würdest du erkennen, was das ist? Das sind... Gut, du weißt es schon, das sind Pinguine. Ja. Wir haben vorhin das schon zusammen angehört, aber ich weiß nicht, ob ich es so erkannt hätte. Das
nee,
ist eine Pinguinkolonie und die machen Lockrufe.
Ja, süß. Also ich finde die ja super, Pinguine, wenn die so watscheln und wie toll die schwimmen können.
Ja, es ist auch schade, großartig, dass wir jetzt gerade im Radio sind und wir euch die nicht zeigen können, weil ach, wenn ich die da rumwatscheln sehe, da geht mir wirklich das Herz auf.
Ja. Das ist leider aber nicht der Grund, warum wir jetzt drüber reden.
Nein, es geht um die Vogelgrippe. Wir haben vor 2-3 Wochen schon gelesen, dass die Vogelgrippe jetzt auch die Antarktis erreicht hat. Das war bisher einer der letzten Orte ohne. Und du hast damals gesagt, krass, das ist total gefährlich für die Pinguine da. Und jetzt kam die Nachricht, dass tatsächlich in der Antarktis der erste Pinguin gefunden wurde, der mit diesem H5N1-Virus infiziert war. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie gefährlich ist diese Vogelgrippe? Kann man die stoppen? Oder, ich will es eigentlich nicht so platt sagen, aber sterben jetzt alle Pinguine?
Ich sag mal so, also einige sind schon tot. Forschende vom chilenischen Antarktis-Institut, die haben die an der Westküste der Antarktis gefunden. Da war das Virus schon ein paar Wochen vorher, das war eben damals diese Meldung, bei einer toten Raubmöwe nachgewiesen worden. Und deshalb haben sie jetzt diese PCR-Tests an den toten Pinguinen gemacht und bei denen eben auch das Virus gefunden.
Ja, und schon als die infizierte Möwe gefunden wurde, haben Forschende gewarnt, dass das Vogelgrippe-Virus eine große Gefahr ist, gerade auch für Pinguinkolonien, weil Pinguine dicht beieinander brüten und sich dadurch leichter anstecken können. Da kannst du halt nicht sagen, so ein bisschen Abstand halten bitte.
Ja, das ist das Problem. Man muss dazu auch wissen, die Vogelgrippe ist inzwischen eine richtige Pandemie oder besser Panzoti, ja, also eine Pandemie bei Tieren. Das liegt daran, dass diese aktuelle Variante hoch ansteckend ist und die hat sich in den letzten 3 Jahren fast über die ganze Welt ausgebreitet, zuletzt eben bis in die Antarktis. Und die Variante ist auch extrem tödlich. Also je nach Vogelart sterben an diesem Virus bis zu 100% der infizierten Tiere.
Also Frage dann, ne, kann man da eingreifen und das irgendwie bremsen? Forschende haben schon überlegt, ob man die Pinguine zum Beispiel impfen könnte. Es gibt ja Impfstoffe für Tiere gegen H5N1.
Ja, aber Tim Harder, der ist Experte für Vogelgrippe am Friedrich-Löffler-Institut. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Der hat im ZDF gesagt, dass er da keine Chance sieht, das umzusetzen.
Die Impfstoffe, die es zurzeit gibt, eine ganze Reihe davon und auch sehr gute darunter, müssen allesamt per Injektion verabreicht werden. Das heißt, wir müssten jeden Vogel einzeln mindestens 2-mal im Abstand von 4 Wochen stechen, auf Deutsch gesagt. Und das ist in den Weiten, in den Räumen nicht vorstellbar.
Nee. Wo es funktionieren kann mit dem Impfen, sagt Harder, das ist in Zoos und bei der Tierhaltung, also auch auf diesen großen Geflügelfarmen. Zumindest in Europa, sagt er, könnte das klappen.
Und das würde dann auch Wildvögeln helfen, weil das Virus sich dann weniger verbreitet. Das hat man ganz gut in Ungarn gesehen. Da gab es im Herbst die meisten Ausbrüche von Vogelgrippe in Zuchtbetrieben in ganz Europa. Und im November sind dann zehntausende Kraniche in Ungarn gestorben.
Ja, und das zeigt, wenn man eben nicht sofort was unternimmt bei einem Ausbruch der Vogelgrippe, dann infizieren sich eben auch immer mehr wilde Tiere. Forschende vermuten, dass diese gefährliche Variante, die gerade im Umlauf ist, ursprünglich aus China stammt, weil da vor fast 30 Jahren ein Ausbruch in einer Geflügelfarm eben nicht konsequent genug bekämpft wurde. Und dann haben sie vermutlich Wildtiere angesteckt und das Virus ist mehrmals zwischen verschiedenen Arten hin und her gesprungen und dabei eben mutiert.
Na ja, und wenn Wildvögel erstmal das Virus haben, dann lässt sich das ja auch schwerer oder vielleicht sogar kaum noch kontrollieren, weil die fliegen dann halt um die ganze Welt und verbreiten auch diese gefährliche Variante dann überall hin.
Inzwischen gibt es nur noch eine Region weltweit, wo die gefährlichen H5N1-Viren noch nicht aufgetaucht sind. Das ist Australien. Und überall, wo das Virus zum ersten Mal hinkommt, da ist es auch besonders tödlich, weil die Tiere da überhaupt keine Immunität dagegen haben. Und das gilt ja jetzt auch für die Vögel in der Antarktis.
Ja, noch ein anderer Punkt ist ja, dass die Vogelgrippe nicht nur für Vögel gefährlich ist, sondern auch für Säugetiere. In Südamerika sind letztes Jahr 15.000 Robben gestorben, wahrscheinlich an der Vogelgrippe. In der Arktis war auch ein Eisbär infiziert. Diese Tiere hatten vermutlich infizierte Vögel gefressen. So kriegen Säugetiere die Krankheit. Das Virus überträgt sich nämlich bisher fast nie zwischen 2 Säugetieren. Ne? Das müssen wir ja dazu sagen.
Ja, auch Menschen sind auch nur gefährdet, wenn sie ganz eng mit infizierten Tieren in Kontakt kommen. Aber wir haben ja bei Corona gelernt, wie schnell sich so ein Virus verändern kann und dann erst vom Tier auf den Menschen geht und am Ende doch vielleicht auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Die Gefahr halten Forschende im Moment bei der Vogelgrippe für noch nicht so groß.
Ja, ich finde auch, wenn man den Vögeln nicht viel helfen kann, dass es schon mal gut ist, dass das alles so genau beobachtet wird und dass auch so PCR-Tests gemacht werden und so. Also manchmal kann man dann ja doch vielleicht noch rechtzeitig was machen.
Und was die Pinguine betrifft, habe ich noch ein bisschen was, was Hoffnung macht. Die Brutsaison der Pinguine, die ist nämlich jetzt vorbei und das heißt, dass sie eben nicht mehr so eng aufeinander hocken, sondern sich zerstreuen und sich dann eben auch nicht mehr so leicht anstecken.
Was geht?
In Was geht gucken wir jede Woche, welche Lösungen es gibt oder gute Ideen für Klima- und Artenschutz.
Und diese Woche geht es um die Frage, wie wir Wohnraum kriegen, ohne dass dafür Natur zerstört wird.
Ja, das ist gar nicht so leicht, weil Häuser brauchen Platz, aber Flächen zu betonieren ist problematisch, weil dann versickert Regen nicht mehr so gut, die zugebaute Fläche heizt sich im Sommer viel stärker auf und es kann auch weniger Wind durchwehen zum Luftaustausch.
Und da kommt jetzt Sandra Feller ins Spiel. Die ist Flächenmanagerin.
Ja, und die arbeitet im Rathaus von Herrenberg. Das ist eine 30.000 Einwohner Stadt bei Stuttgart. Und da ist der Flächenverbrauch im Moment ziemlich schlecht. 2 von 3 Wohnhäusern sind Einfamilienhäuser. Also wenige Menschen verbrauchen viel Fläche. Aber auch in Herrenberg müssen immer noch neue Wohnungen her. Und da will man jetzt eben nicht weiter die grüne Wiese zupflastern, sondern das anders regeln.
Wir haben unsere Kollegin Katharina Thoms zu Sandra Feller nach Herrenberg geschickt, um zu gucken, was man machen kann. Sandra Feller zum Beispiel, die guckt, ob zum Beispiel Häuser leer stehen und fragt dann die Eigentümer, warum die leer stehen. Oder sie sucht nach Baulücken, wo noch ein Wohnhaus reinpasst.
Und sie sagt, dass sie auch auf Häuser schaut, in denen ältere Menschen alleine wohnen. Da gibt es nämlich vom Land Baden-Württemberg Fördergeld, wenn diese Leute sich beraten lassen, wie sie zum Beispiel aus der oberen Etage eine Extrawohnung machen, dass dann da noch mehr Leute ins Haus einziehen könnten.
Welche Möglichkeit gibt es, den Wohnraum umzubauen oder den Wohnraum zu teilen? Wir als Kommune möchten den Eigentümern halt diese Möglichkeit geben, dass sie sich beraten lassen können von Architekten, wie sie ihr eigenes Familienhaus umbauen lassen können.
Könntest du dir das vorstellen, dass bei dir andere Leute mit einziehen, wenn deine Kinder ausgezogen sind?
Ja, also ich habe jetzt kein Einfamilienhaus, aber im Grunde auf jeden Fall. Ich habe als Kind schon in der WG gewohnt mit meinen Eltern, mit meinen Kindern auch jahrelang in der WG. Aber ich habe jetzt halt eine Wohnung, da geht das nur schwer.
Ja, ich denke jetzt ans Haus meiner Eltern, da waren das tatsächlich früher sogar mal 2 Wohnungen.
Na guck.
Also wäre machbar, jetzt ob die das wollen würden. Ja, andere Frage.
Ja, frag mal. Kannst du dir mal die Frage stellen? Wir sind jetzt am Ende diese Woche schon mit Update Erde. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter.
Und Feedback geht wie immer an updateerde@deutschlandfunknova.de. So, Matthias, was nimmst du mit von heute?
Also ich finde schon beängstigend, wie sich diese Vogelgrippe ausbreitet und wie wenig man dagegen machen kann, wenn das Virus erstmal in Wildtieren unterwegs ist. Ich habe früher immer gedacht, wenn in der Geflügelfarm hunderttausende Tiere getötet wurden, weil da die Vogelgrippe ausgebrochen war, boah, krass, ist das echt nötig, aber das ist offenbar das kleinere Übel und die einzige Möglichkeit, überhaupt was zu tun.
Ja, ich hoffe auch, dass die Pinguine da gut durchkommen und alle anderen Tiere natürlich auch. Ich habe mir ein paar Gedanken übers Skifahren gemacht. Mir persönlich ist das ja wirklich nicht so wichtig, Ski zu fahren. Ich kann auch ohne. Aber ich kann wirklich jeden verstehen, der sagt, so, ich mache das jetzt einfach noch, solange es geht, weil Sonne, Bergpanorama, auf Skiern stehen und dann darunter heizen, das ist wirklich schön.
Ja.
Deine Minute Natur.
So, jetzt besuchen wir nochmal die Pinguine. Und ihr könnt euch jetzt eine Minute anhören, wie die klingen und euch dabei vorstellen, wie hübsch die sind.
Wir sagen Tschüss, ich bin Anke Horn.
Und ich bin Matthias Wurms. Tschüss.
Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.